ARD. Wir sprechen in dieser Folge über Körpergewicht und in diesem Rahmen auch über Essstörungen. Wenn du selbst von dem Thema betroffen bist, kann es sein, dass diese Folge dich triggert. Bitte entscheide selbst achtsam, ob du dich heute mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest und kannst.
Also heute bin ich dick. Das ist eigentlich wirklich auch der größte Witz meines Lebens, dass ich mein ganzes Leben das Gefühl hatte, ich darf auf gar keinen Fall dick werden und dass ich heute dick bin.
Als Konkurrenzgesellschaft, die wir sind, ne, brauchen wir schon auch immer irgendwie so eine Gruppe, auf die wir herabgucken können. Wenn man das aber über den Faktor Gesundheit macht, dann kann man das eher so rahmen, als wenn man den Leuten ja eigentlich nur einen guten Tipp auf den Weg geben will.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa, unserem Anti-Tabu-Podcast. Ihr habt hier gerade Melody gehört. Sie ist Journalistin und Autorin. Und das war Dr. Friedrich Schorb. Er forscht zum Thema Gewichtsdiskriminierung und ist Autor. Zusammen mit den beiden brechen wir heute das Tabu Körpergewicht und Fatshaming. Ich bin Sally, ich habe die Folge recherchiert und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Tiffany. Tiffany hört wie ihr die Folge heute zum ersten Mal.
Hi,
hi Tiffany.
Hi. Ich freue mich.
Ja, über das Thema Gewicht hat ja fast jeder und jede schon mal nachgedacht. Das ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft ein sehr prominentes Thema. Mhm. Wie geht's dir so mit deinem Gewicht? Hat das schon mal eine Rolle gespielt?
Es spielt immer eine Rolle, doch auf jeden Fall. Ich habe da schon auch arg Probleme damit und ich war tatsächlich noch nie zufrieden mit meinem Körper, noch nie.
Mhm. Ich habe auch schon so eine kleine Reise, sag ich mal, hinter mir, also war früher echt immer eher sehr dünn und fand mich aber auch damals, als ich sehr dünn war, nie dünn genug, nie. Ja. Ich habe immer gedacht, noch 5 Kilo gehen auf jeden Fall noch runter und habe dann auch irgendwann zugenommen und das wurde dann auch sehr doll kommentiert und ich würde sagen, mittlerweile fühle ich mich auf jeden Fall wohler, weil ich irgendwann gecheckt habe, man versucht immer irgendeiner Sache hinterherzulaufen, die man irgendwie nie erreicht. Und deswegen, glaube ich, bin ich mittlerweile okay damit. Aber es hat natürlich auch einen Grund, warum ich gesagt habe, ich will mir das Thema angucken für den Podcast. Und Akzeptanz und Selbstliebe sind ja so groß aktuell in unserer Gesellschaft, oder?
Ja, total, total.
Also es geht immer darum, ja, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Aber wenn es ums Gewicht geht, ist es trotzdem immer noch so Vorurteile und Hass und ich muss noch abnehmen. Also da habe ich schon so ein bisschen was wahrgenommen und wollte deswegen genauer da hinschauen und auch der Frage nachgehen, durch was unser Blick eben auf unser Gewicht geprägt ist und wie dieser Blick sich aktuell verändert. Und auch, ob die Body-Positivity-Bewegung, über die wir später sprechen, ob die eigentlich hilfreich ist oder nicht. Und wieso dicke Menschen trotz Selbstliebe und Körperakzeptanz-Hype immer noch mit so vielen Vorurteilen konfrontiert sind. Melody ist nicht nur Journalistin und Autorin, sondern sie spricht auch auf Instagram ganz viel über Körperakzeptanz. Sie hat aber schon einiges erlebt, bis sie zu dieser Akzeptanz gekommen ist. Gewicht ist für sie schon ganz früh zum Thema geworden.
Ich war 7 und war mit meiner Mama einkaufen und habe einen wunderschönen Rock gesehen, an den ich mich heute, 40 Jahre später, noch erinnere. Der hatte Volants und bunte Blumen in allen Farben des Regenbogens und ich wollte diesen Rock haben. Und als ich ihn meiner Mama gezeigt habe, hat sie mich angeguckt, den Rock angeguckt und gesagt, so, oh Melanie, den Rock kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und das ist jetzt 40 Jahre her, also ich bin jetzt 47, war damals 7. Ich erinnere mich noch so, so gut an diesen Moment, weil der so ein Vorher und Nachher in meinem Leben wirklich markiert.
Also vorher, hat Melody erzählt, war sie ein richtig wildes Mädchen und nach diesem Kommentar war sie vor allem ganz unsicher, hat sich schuldig gefühlt und sie hat auch erzählt, dass es in ihrer Familie immer wieder Kommentare gab zu ihrem Körper.
Ich war ein schlankes, durchschnittliches Mädchen. Wenn ich dick gewesen wäre, wäre es natürlich auch nicht besser gewesen, solche Kommentare. Aber die Kommentare haben mich, obwohl ich eine durchschnittliche Figur hatte, in echt eine Krise gestürzt. Und ich habe dann mit 12 meine erste Diät gemacht und bin dann in so eine ganz klassische Diätspirale reingerutscht, wie sie Millionen von Frauen und Mädchen auch passiert ist oder immer noch erleben.
Melody hat dann also eine Diät nach der anderen gemacht, immer wieder zu- und abgenommen, irgendwie gedacht, sie überlistet ihren Körper, isst einfach so wenig wie möglich oder gar nichts mehr. Und mit 16 ist sie dann in eine Magersucht gerutscht.
Als ich dann abgenommen habe, immer dünner wurde, super schmal wurde, ausgemergelt, mager kann man schon sagen, auf jeden Fall in der Magersuchtszeit, kamen die Komplimente wirklich auf mich zu. Also ich wurde wirklich überhäuft mit Komplimenten, wie toll das ist, dass ich so dünn geworden bin und wie diszipliniert ich doch wäre. Und das hat mich natürlich immer noch mehr animiert, weiterzumachen, nicht aufzuhören, also weiter zu hungern und weiter richtig hart zu meinem Körper zu sein, weil die Komplimente eben ja mir gezeigt haben, vorher war es auf jeden Fall anscheinend so schlecht, dass ich so, wie ich jetzt aussehe, auch wenn ich total gelitten habe, auch wenn es mir überhaupt nicht gut ging, dass ich so weitermachen muss.
Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, so das Feedback von außen. Wie ist das von bei dir? Kommt da irgendwie aus dem Umfeld, Familie oder Freunde? Gab es da schon mal in irgendeine Richtung Kommentare?
Ja, leider schon. Und auch, dass es mich sehr getroffen hat und nachhaltig auch ja beeinflusst hat. So ein Beispiel, sag ich mal, von den letzten Jahren war mein Vater, der dann gefragt hat, so wirklich auch vor meinem Bruder, meinem Freund und vor meiner Schwägerin, ja, wie viel wiegst du denn eigentlich mittlerweile? Und ich war komplett so vor den Kopf gestoßen, so woher kommt die Frage? Was willst du damit auch aussagen? Ja, schon zugelegt.
Boah.
Und ich habe mich sowieso schon so unwohl gefühlt. Es war im Urlaub, als wir zu Besuch bei meinem Bruder waren und den Rest des Urlaubs, den konnte ich gar nicht mehr genießen. So hat das mich beeinflusst. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, irgendwas annähernd Figurbetontes zu tragen, ja.
Ja, so immer dieses Körperkommentieren, ne? Also ich kenne das auch aus meiner Familie, also so teilweise auch so, machst du eigentlich Sport? Deine Oberschenkel sind ja ganz schön dick geworden, zum Beispiel, habe ich auch schon mal gehört. Oder auch irgendwie so dieses Fremdkommentieren. Also das habe ich auch gedacht, weil irgendwie die Familie ist ja auch so mit die erste Instanz. Und ich bin schon auch damit groß geworden, dass auf eine Art auch andere Leute immer so ein bisschen kommentiert wurden. Also so, wenn man andere Leute dann angeguckt hat, oh, die sieht ja so und so aus.
Total.
Immer dieses Kommentieren und halt auch den Blick auch wirklich auf das Äußere richten. Und dann fängst du ja auch selbst an so zu denken, ne? Also
ja,
wenn du von deiner Familie irgendwie mitbekommst, oh, die sieht ja scheiße aus, weil die irgendwie so dick ist oder irgendwas Hässliches anhat oder so, dann poppt es ja bei dir auch automatisch auf und dann fängt man vielleicht auch irgendwann an, so selbst über sich so zu denken.
Auf jeden Fall.
Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel ich mich im Urlaub nicht wohlgefühlt habe, wie du gerade erzählt hast, und dann mir ein, zwei Jahre später irgendwie Bilder angucke und dann denke ich, ich sah voll geil aus.
Ja.
Und dann ärgert man sich so, dass man in dem Moment da so drinsteckte. Kennst du das auch?
Das fühle ich total. Dieses Thema habe ich auch andauernd mit meinen Freundinnen, dass ich wirklich so, ich bin schon jetzt mit am schwersten, so was bisher war. Und dann gucke ich so zurück und denke so, ich habe mich wirklich, man kann schon sagen, oft gehasst dafür, wie ich aussehe. Und es macht mich so traurig für die Version von mir von damals, weil ich dachte, nee, du warst ganz perfekt so, wie du warst. Ne? Das ist echt verrückt. Und das zeigt mir auch immer wieder, dass es eigentlich auch wurscht ist, wie viel ich wiege und wie ich aussehe.
Ja, das stimmt. Dann eigentlich für den Moment jetzt heißt es auch versuchen jetzt dann zu sagen, es ist echt okay, wie man aussieht. Also das versuche ich so ein bisschen mitzunehmen. Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Melody ist ja dann schon in ihrer Jugendzeit in eine Essstörung geraten und sie hat auch erzählt, dass es in der ganzen Zeit halt nur eine Person gab, die sie mal gefragt hat, ob alles bei ihr okay ist. Das war eine Lehrerin. Das hat aber damals nicht so viel verändert bei ihr und auch in den folgenden Jahren blieb für sie alles genau so. Sie ist dann damals ihrem großen Traum gefolgt. Sie wollte unbedingt bei einem Modemagazin arbeiten und ist dafür dann nach Hamburg gezogen. Und da hat sie angefangen, bei der Brigitte zu arbeiten. Da ist sie dann auch bei den Modeshootings dabei und dementsprechend da auch umringt von sehr, sehr dünnen Frauen.
Das waren so die für mich die idealen Frauen, ne? Ich wollte halt immer Moderedakteurin werden, weil ich das so toll fand, diese Bilder und diese Frauen und diese Geschichten, die in den Modegeschichten erzählt wurden. Und als ich dann in der Moderedaktion war, konnte ich mich natürlich auch mit denen vergleichen und hatte dann die Frauen nicht nur im Magazin vor mir, sondern in Fleisch und Blut vor mir und konnte mir auch abgucken, wie die so mit ihrem Körper umgehen. Und da war halt auch alles dabei, ne? Gar nichts essen, warmes Wasser trinken, was weiß ich. Also wirklich lauter schädliche Sachen, die man machen kann, um halt super, super dünn zu bleiben. Und das hat mich eigentlich bestätigt und angefeuert, weiterzumachen, so wie ich schon nach Hamburg gezogen bin.
Gar nichts essen und hungern ist ja schon ziemlich schwierig für den Körper. Der wird dann ja auch irgendwie überhaupt nicht ausreichend versorgt, bekommt kaum Energie. Aber Melody geht damals tatsächlich noch weiter.
Anfang der 2000er gab es so Pillen, die man in China bestellen musste. Das hat man dann über jemand, über eine E-Mail-Adresse irgendwie bestellt. Ich musste dann zu diesem Western Union, heißt das, glaube ich. Es war alles super merkwürdig und ich dachte, okay, die 80 Euro oder was das gekostet hat, sehe ich ja nie wieder. Und ein paar Monate später kamen dann diese Pillen aus China, die ich dann genommen habe und ich rasend schnell nochmal sehr viel verloren habe an Gewicht, weil ich gar keinen Hunger mehr hatte. Gar keinen, null. Und es stellte sich dann raus, dass diese, ich weiß nicht, ob es exakt die Pillen waren, die ich bestellt habe, aber dass der Zoll damals ganz viele solcher Pillen beschlagnahmt hat. Und es kam raus, dass der Hauptbestandteil dieser Pillen Speed war.
Ja, also sie weiß natürlich nicht ganz genau, ob das bei ihren Pillen, die sie genommen hat, auch der Fall war. Aber es gab eben ähnliche Fälle damals. Und sie vermutet eben, dass sie damals sich irgendwas eingeworfen hat, irgendwie Speed dann. Ja, und das ist auch so ein bisschen die Frage, wie weit würde man gehen für einen perfekten Körper, ne? Mhm. Hast du schon mal irgendwas versucht, unternommen?
Oh,
so?
Ja. Eine Kohlsuppendiät habe ich schon gemacht. Ich habe da eine Woche nur Kohlsuppe gegessen.
Boah, war das nicht abartig?
Es war total abartig. Es war absolut abartig. Und ich hatte da wirklich einen Top-Körper. Ich hatte auch schon so Tabletten, also eher auf pflanzlicher Basis, weil ich war da schon immer so mehr Schisser mit so Tabletten, aber halt so ja mit pflanzlichen Inhaltsstoffen, dass man halt auch keinen Hunger hat, halt Appetitzykler und Tees zum Abnehmen und da habe ich schon auch einiges durch, ja, oder auch versuchen zu hungern.
Also ich war auch immer ganz groß so an der Körperkritikfront, also ich habe mich auch immer super kritisiert, aber ich habe, glaube ich, nie so eine Kohlsuppendiät oder sowas nie gemacht und auch so richtig exzessiv Kalorien gezählt, zum Glück auch nicht, was es ja auch oft gibt, aber irgendwie hat man schon immer so ein Bewusstsein dafür, ne? Also das kenne ich auch, dass man immer so im Kopf hat, das hat jetzt doch viele Kalorien und ich glaube, es gibt Menschen, die durchs Leben gehen und die du fragen könntest, wie viel Kalorien hat ein Snickers?
Ja.
Und die das nicht wüssten. Ja. Und ich glaube, fast jede Frau weiß ungefähr, wie viel Kalorien ein Snickers hat.
Also doch, da hast du recht. Das mache ich auch immer noch unterbewusst. Ich gucke eigentlich immer, bevor ich was esse, wie viel Kalorien hat es. Obwohl ich jetzt nicht Kalorien zähle, aber doch, ja.
Und guckst du dann abends irgendwie so, so und so viel habe ich gegessen oder...
Ich überschlage das quasi dann so ein bisschen im Kopf. Und wenn ich vielleicht einen Tag hatte, an dem ich jetzt mal ein bisschen mehr gegessen habe oder auch eher so vielleicht mal ein paar mehr ungesunde Sachen, dann merke ich, dass ich mich am nächsten Tag dafür bestrafe und dann irgendwie echt den halben Tag dann nichts esse. Und das passiert echt unterbewusst, bis mir dann irgendwann ein bisschen schlecht wird und mir schwindelig wird und ich denke, ich habe noch gar nichts gegessen, dann merke ich, ich habe mich bestraft dafür.
Melody lebt damals sehr lange in dieser Essstörungsspirale. Über 20 Jahre lang gibt es für sie vor allem Diäten, ganz viel Selbsthass. Und dann zeigt ihr Körper und auch ihre Seele ihr irgendwann ganz deutlich, dass es nicht mehr geht.
Ich hatte mit 37 ein Burnout und es ging fast 2 Jahre. Also ich war fast 2 Jahre krankgeschrieben. Das echt eine lange Zeit ist. Und in der Zeit musste ich mir natürlich angucken, wie gehe ich mit Stress um? Wie ist denn eigentlich mein Leben bis jetzt?
Das Thema Essstörung und Körper, das spielt da dann in diesem Burnout erstmal keine direkte Rolle. Aber sie fängt in dem Zug natürlich eine Therapie an. Und da geht es dann schon irgendwann um die Frage, so wofür sie ihrem Körper dankbar ist, hat sie erzählt. Das hat sie sehr überrascht, meinte sie, als der Therapeut so diese Frage gestellt hat. Musste sie auch erstmal lange drüber nachdenken. Ich fand es eine sehr schöne Frage.
Absolut, ja.
Ja, und da fällt ihr dann auch auf, wie hart sie eben mit sich selbst spricht. Es ist ein Prozess, aber sie entscheidet sich dazu, zu versuchen, liebevoller mit sich zu sein.
Es ist immer noch schwer. Es ist total schwer, ja, lieb zu mir sein, alleine weil meine innere Stimme teilweise immer noch so laut ist und es immer wieder versucht, mich einfach runterzumachen. Jetzt ist es nicht mehr so stark, die Figur, auch immer noch. Also es ist auch nicht so, dass das für immer jetzt vorbei ist. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich fühle mich auch nicht immer gut, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich denke jetzt auch nicht immer mega geil, wie du aussiehst. Aber mein Aussehen ist nicht mehr so wichtig wie früher. Das ist eben heute wirklich der große Unterschied. Und ich achte viel mehr darauf, Dinge zu machen, die mir gut tun.
Für Melody ist das eben ein Prozess. Und in diesem Prozess ist für sie auch Instagram ganz wichtig. Sie findet da nämlich eine Community, Menschen, die ganz offen über ihren Körper posten, über den Körper schreiben, auch versuchen zu zeigen, wie normale Körper eben aussehen. Das finde ich auch so einen spannenden Punkt, ne? Weil man hat ja echt immer nur Magazine, irgendwelche Cover. Habe ich auch letztens tatsächlich gedacht, als ich im Fitnessstudio war, wo ja schon sehr viele trainierte Menschen eher sind. Oder genauso in der Sauna, ne? Da sind dann vielleicht dann nicht unbedingt die Fitti-Leute. Einfach normale Körper.
Absolut.
Diese normalen Körper bringt so eine Gruppe an Menschen dann in der Zeit auch immer mehr auf Instagram. Also postet da Fotos von sich, vom normalen Körper. Und auch Melody macht das. Sie teilt in der Zeit bei Instagram Gedanken und Bilder von ihrem Körper. Und der verändert sich in der Zeit schon sehr, weil sie eben nicht mehr hungert, sondern, wie sie gesagt hat, versucht liebevoll zu ihrem Körper zu sein und auch sich normal zu ernähren. Und so nimmt sie eben auch an Gewicht zu.
Der Moment, wo ich angefangen habe, mich normal zu ernähren, hat sich mein Körper sofort verändert. Ist eben sofort dicker geworden. Mein Körper wurde dann ja über die vergangenen Jahre zu dem, vor dem ich immer Angst hatte. Also heute bin ich dick. Das ist eigentlich wirklich auch der größte Witz meines Lebens, dass ich mein ganzes Leben das Gefühl hatte, ich darf auf gar keinen Fall dick werden, weil dick ist ja schlecht und falsch und signalisiert den anderen, dass man sich nicht kümmert, dass einem der Körper scheißegal ist, dass man faul ist und hässlich ist und dass ich heute dick bin.
Melody hat ja gerade über sich selbst gesagt, dass sie dick ist. Sie trägt Kleidergröße 44, 46, hat sie erzählt. Ja, ich lass dich mal raten. Was glaubst du, was ist die deutsche Durchschnittsgröße? Oder weißt du es vielleicht sogar?
Nee, ich weiß es nicht. Durchschnittsgröße vielleicht 42?
Gar nicht so schlecht. Ja, die deutsche Durchschnittsgröße ist 42, 44. Mhm. Was auch irgendwie absurd ist, weil 42, 44, also ich kenne das, wenn ich manchmal Jeans kaufe oder so. Ich habe mir letzten Sommer, glaube ich, eine Jeans-Shorts gekauft bei H&M. Mhm. Das ist ja schon, finde ich, absurd, ne? Also da überhaupt erstmal reinzupassen in Hosen.
Verrückt, wirklich.
Oh. Ja, und dann habe ich, glaube ich, auch, keine Ahnung, eine 42, 44 oder sowas gekauft. Und dann geht's ja im Kopf schon los, ne? Dann denkst du, weil das ist ja eigentlich dort mit die größte Größe. Ja. Also das fängt ja an bei 34 und dann geht es hoch, glaube ich, bis 44 oder so. Klar, es gibt dann auch noch Abteilungen für große Größen.
Genau, ja.
Aber wenn man dann, so wie ich, da bei H&M steht und dann so eine 42, 44 Jeans kauft, dann weißt du halt, du kaufst jetzt die größte Größe. Und eigentlich ist es aber die deutsche Durchschnittsgröße. Das ist schon extrem. Und ich finde, da geht es auch so ein bisschen um die Frage, was bedeutet dick eigentlich?
Ja.
Und das würde ich mir auch gerne mit dir heute ein bisschen genauer anschauen. Du kennst auch bestimmt so das Standardmessinstrument, mit dem man das Körpergewicht einordnet, oder?
Waage.
Waage ist schon richtig. Man wiegt sich mit der Waage.
Ja.
Aber um zu gucken, wie das Körpergewicht in Relation zur Größe ist.
Nee. Ach so, der BMI meinst du?
Genau, der BMI.
Okay.
Der gute alte BMI. Hast du den schon mal selbst genutzt oder schon mal ausgerechnet oder so?
Mache ich nicht mehr, weil ich das nicht mehr möchte, aber wurde schon mal für mich ausgerechnet und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt, weil da war ich schon in der quasi roten Zone und da war schon so, ja, da musst du gucken und da und da und ja.
Und wo wurde das ausgerechnet?
Das war mit der Arbeit damals. Das war so ein Stand, da waren wir in so einem Supermarkt und dann hatten die gefragt, ja, willst du auch mal? Weil du preist das ja heute dann so an. Hab ich gesagt, ja, ach komm, machen wir mal. Und mein Tag war versaut. Also war ein bisschen demotivierend.
Ja, aber dann bin ich ganz gespannt, was du jetzt gleich zu unserem kleinen BMI-Exkurs sagst. Weil der BMI setzt ja die Körpermasse zur Körpergröße in Relation. Also Gewicht durch Größe zum Quadrat. Was glaubst du denn, kleine Ratestunde heute, wann der BMI entwickelt wurde?
Der BMI, gute Frage. In den 80ern?
Der wurde tatsächlich 1832 entwickelt.
Was? Echt? Oh, wow.
Von einem belgischen Mathematiker, Adolphe Quetelet. So wahrscheinlich. Es ist also wirklich ein ganz altes Messinstrument, muss man sagen. Und trotzdem wird der BMI seit den 1980ern von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, empfohlen zur Berechnung von Übergewicht und Adipositas. Weil es einfach eine sehr einfache Formel ist, ne? Also du brauchst zwei Werte, du brauchst die Größe, du brauchst das Gewicht. Aber einfach ist auch nicht immer gleich gut. Und der BMI, der legt ja so verschiedene Grenzwerten fest, das jetzt auch schon gesagt, so rote Zone und so. Ab 25, also ab einem BMI von 25 spricht man von Übergewicht. Ab einem BMI von 30 von Adipositas Grad 1. 35 ist dann Grad 2 und ab 40 dann die höchste Stufe von Adipositas. Aber der BMI ist tatsächlich gar nicht so verlässlich. Und um dir das mal zu zeigen, habe ich dir ein Foto mitgebracht.
Oh.
Du kannst ja mal beschreiben, wen oder was du siehst.
Ah, der Arnold Schwarzenegger in seiner ja, Bodybuilder-Hochphase wahrscheinlich. Ganz schön viele Muskeln und ganz schön schmale Taille. Ne? Das ist verrückt auch.
Ja, schmale Taille, knappes Höschen, sehr viele Muskeln. Boah. Genau, das ist ja in den 1970ern Arnold Schwarzenegger. Der war damals ja aktiver Bodybuilder und er ist 1,88 groß und damals hat er eben 106 Kilo gewogen, hat ja eine ganze Menge Muskeln. Diese Daten habe ich dann online beim BMI-Rechner eingegeben und da kam dann, ihr BMI liegt bei 30, sie haben Übergewicht. Und da sind wir halt schon bei dem Hauptkritikpunkt vom BMI, denn der berücksichtigt natürlich überhaupt nicht, was das ist. Also berücksichtigt überhaupt nicht, ist es Fett, sind es Muskeln, die eben für das Gewicht sorgen, sondern setzt einfach nur Gewicht und Größe in Relation. Und klar ist nicht jeder jetzt vielleicht so ein Arnold Schwarzenegger und hat ein BMI von 30 und es ist alles tutti. Aber trotzdem zeigt es, glaube ich, ganz gut, dass der BMI ein super vereinfachtes Messinstrument ist. Und über den BMI habe ich auch gesprochen mit Dr. Friedrich Schorb. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen und forscht da tatsächlich zu den Themen Fat Studies und Gewichtsdiskriminierung.
Also der BMI hat eben viele Nachteile. Der BMI misst nicht den Körperfettanteil. Die Definition, also die rein medizinische Definition jetzt von Adipositas, lautet aber, ein kritisch erhöhter, krankhaft, bis sozusagen so stark erhöht, dass es schon krankhaft ist, erhöhter Körperfettanteil. Das macht aber der BMI gar nicht, sondern der BMI misst das relative Körpergewicht. Und das relative Körpergewicht ist eben diese berühmte Formel, Kilogramm durch Meter ins Quadrat. Deswegen ist das nur eine sehr grobe Annäherung und eigentlich auch nur geeignet für so statistische Vergleiche, aber überhaupt nicht in einem engeren medizinischen Sinn.
Friedrich Schorb hat auch Bücher geschrieben, die sich mit dem Thema Gewicht auseinandersetzen und auch mit den Vorurteilen, die da immer wieder aufkommen. Zum Beispiel ein Buch von ihm heißt Die Adipositas-Epidemie als politisches Problem. Und im Herbst erscheint auch ein Buch von ihm zum Healthismus. Und wir haben jetzt gerade schon gehört, er kritisiert da so den BMI ein bisschen. Und dazu gibt es auch noch verschiedene Studien, die wirklich so untersuchen, was für eine Aussagekraft hat der BMI eigentlich. Im Fall von Bodybuildern wie eben jetzt Arnold Schwarzenegger oder auch von Übergewichtigen, das fand ich eine ganz witzige Bezeichnung, Übergewichtigen mit einer über den ganzen Körper verteilten Fettmasse. Also wenn du sozusagen jetzt nicht nur am Bauch so eine Ansammlung von ungesundem Fett hast, sondern einfach der ganze Körper, das so ein bisschen auf den ganzen Körper verteilt ist, kann es nämlich sein, dass die Personen metabolisch gesund sind, also keine auffälligen Werte haben oder sowas. Und dann zeigt eine Studie sogar, dass sie eine längere Lebenserwartung haben als Normalgewichtige.
Oh.
Eine Studie aus dem Jahr 2013.
Interessant.
Eigentlich ist es ja so, dass man denkt, Übergewicht, ganz Gefahr, ne? Ich muss auf meine Werte achten. Also das habe ich immer so im Kopf. Aber tatsächlich habe ich jetzt eben bei der Recherche immer mehr rausgefunden, dass es viel wichtiger ist, ob der Stoffwechsel gesund ist. Also wie sind die Blutzuckerwerte, der Blutdruck, auch die Cholesterinwerte. Und diese Werte können eben auch bei dicken Menschen gut sein oder bei dünnen Menschen, laut BMI-dünnen Menschen, schlecht sein. 2016, da gab es auch eine US-amerikanische Studie im International Journal of Obesity. Und da kam raus, fast die Hälfte der Menschen, die eben als übergewichtig gelten, haben gute Stoffwechselwerte. Und über 30% der Menschen, die in Anführungsstrichen Normalgewicht haben, hatten einen ungesunden Stoffwechsel. Also dass es doch gar nicht so viel aussagt, wie man denkt. Und letzte Studie, ich verspreche es, es gab noch eine Studie aus dem Jahr 2021, die hat aber doch auch gezeigt, dass es ab dem BMI von 40, also dem höchsten Adipositasgrad, eine erhöhte Sterblichkeit gibt. Also klar gibt es da gewisse Einschränkungen, aber grundsätzlich kann man da einfach nicht so sehr setzen auf den BMI. Und der BMI ist ja trotzdem immer noch so das erste Mittel, auch wenn man in eine Arztpraxis kommt, irgendwie ist man adipös. ich fand das trotzdem irgendwie total krass, so zu sehen, wie wenig der BMI letztendlich aussagt und dass trotzdem, auch das habe ich gesehen bei der Recherche, immer wieder auf den Fachseiten verwiesen wird, auf den BMI. Aber es ist eben ein einfaches Maß, aber doch nicht so verlässlich. Ja, jetzt können wir hier jetzt natürlich ganz, ganz viel über Studien sprechen und darüber sprechen, dass es nicht einfach so ist, dass ein erhöhter BMI nicht gleich ungesund bedeutet und so. Aber was natürlich trotzdem bleibt, sind so die Vorurteile und die Gefühle. Mhm. Wie ist es bei dir? Merkst du da selbst Vorurteile gegenüber dicken Menschen?
Ich würde sagen, es gibt schon immer mal wieder natürlich auch so Situationen, wo ich dann aber, glaube ich, eher meine Unsicherheiten und meine Vorurteile mir gegenüber vielleicht auf andere übertrage. Ich muss sagen, schon von Kind auf war ich schon immer so, ich bin halt so ein Menschenfreund. Ich mag das nicht, irgendwie auch dann über andere zu lästern und auch wenn, weil du hattest ja auch am Anfang gesagt, man kennt das auch aus der Familie. Mhm. Man sitzt so in der Stadt und dann schnattert so die Mutter mit Tanten. Ah, und guck mal die und hier und da. Da war ich schon immer auch so diejenige, die gesagt hat, ja, aber du weißt auch nicht, wieso, weshalb, warum.
Ja.
Aber ich, natürlich erwische ich mich schon hier und da, wo ich dann irgendwie Vorurteile habe, aber versuche da schon ganz bewusst drauf zu achten, dass es mir auch einfach nicht passiert. Aber wenn, dann ist es wirklich, weil ich hart zu mir bin und dann rutscht das vielleicht mal raus. Aber ich muss sagen, eigentlich ist es eher so, dass ich für andere super viel Verständnis habe, nur mir gegenüber nicht. Das ist eher das Problem.
Also ich habe das schon so ein bisschen internalisiert. Dicke Menschen sind nicht so sportlich, was ja totaler Quatsch ist. Also weil es gibt ja auch super viele dicke Menschen, die einfach Sport machen und die trotzdem dick sind. Aber das ist, glaube ich, ein Vorurteil, was ich so ganz automatisch drin habe. Also mittlerweile kann ich es offensichtlich reflektieren, aber ich glaube, lange Zeit ging das nicht so gut. Für mich so ein spannender Blickwinkel war auch, dass wir auch Menschen, die irgendwie ein gefährliches Hobby haben, zum Beispiel Fallschirmspringen, da sage ich ja auch nicht, du bist so eine Belastung fürs Gesundheitssystem, weil du könntest ja sterben oder könntest dich ja verletzen. Oder auch Menschen, die Alkohol trinken.
Ja.
Das ist ja das komplette Gegenteil. Da wirst du immer gefragt, warum trinkst du keinen Alkohol? Und wenn ich mich in eine Bar setzen würde und dann immer sagen würde, ja, aber weißt du eigentlich, wie schädlich Alkohol ist?
Ja, ne?
Das macht man ja auch nicht.
Ja, nee, das stimmt. Wenn man jetzt in der Stadt auch so vorbeiläuft und die Leute sitzen draußen, trinken Bierchen, auch so schön. Aber wenn manche dann da eine übergewichtige Person sitzen sehen, die dann eine Pizza isst, dann wird sie immer verurteilt.
Genau.
Direkt, ja, absolut.
Ja, also da geht man schon so ins Urteilen und habe ich mich echt gefragt, warum haben wir das Bedürfnis, da dann eben das beim Körper zu kommentieren, aber bei allen anderen Sachen irgendwie nicht. Und ich finde, da gilt so einfach die Regel, oder das versuche ich für mich auch so zu handhaben, wir kommentieren keine fremden Körper.
Also ja, absolut.
Klar, so 5-Minuten-Regel, wenn man irgendwie was im Gesicht hat oder so, dann ja, aber ja. So grundsätzlich Gewicht, finde ich, wird nicht kommentiert. Ja, und über die Vorurteile, die es gegenüber dicken Menschen immer noch gibt, habe ich auch mit Friedrich Schorb gesprochen.
Es ist in der Bevölkerung so, und es ist in der öffentlichen Meinung so, dass die meisten davon ausgehen, es ist eine Frage der Disziplin und dann irgendwie entsprechende Vorurteile auch entwickeln. Also dann zum Beispiel sagen, dicke Menschen sind faul, dicke Menschen sind gefräßig, lassen sich gehen. Das sind so die Hauptvorurteile, würde ich sagen. Ja, also dieses Undisziplinierte.
Also faul und undiszipliniert und ungesund. Und in der Recherche bin ich halt auch immer wieder so zu der Frage normal gekommen. Also wir haben ja auch gerade schon über Durchschnittsgröße der Deutschen geredet, was ja dann normal ist, sage ich mal, wenn es so der Durchschnitt ist. Mhm. Und auch so ein bisschen die Frage, was ist ein normaler Körper? Weil ganz oft habe ich das Gefühl, ist da so die Erwartung, ein Mensch ist im Normalzustand immer dünn.
Ja.
Und wenn man irgendwie da drüber oder da drunter ist, dann ist man nicht normal.
Ja.
Und auch da habe ich ein kleines Experiment gemacht. Und zwar habe ich noch ein Bild für dich. Mhm. Bitte schön. Was siehst du?
Siehst du, ich hätte jetzt, ja, mein Gehirn hat gerade gesagt, ich sehe einen normalen Körper. Ja, es ist halt schöne, straffe Oberschenkel sieht es aus, flacherer Bauch. Also ich sehe jetzt nicht viele, viele Kurven. Man sieht so ein bisschen athletisch. Ja, so
ein Bild von einer sehr schlanken Frau.
Schon, ja. Eine Lücke auch zwischen den Beinen, die habe ich nicht.
Feige. Ich auch nicht. Ja, dann ist da so dein Gehirn ähnlich wie das von ChatGPT. weil ich habe nämlich ChatGPT gefragt, mir ein Ganzkörperbild zu erstellen von einer normalen Frau. Wow. Und habe dann dieses Bild bekommen. Und wie gesagt, dazu muss man sagen, Durchschnittsgröße 42, 44, Durchschnitts-BMI 24,8. Das ist tatsächlich laut BMI schon Übergewicht. Ja, aber die KI hat mir dann trotzdem eben dieses Bild ausgeworfen und das so als Norm dargestellt. Und ich glaube, das ist auch das, was bei uns in den Köpfen eben ganz, ganz schnell passiert.
Ja, doch.
Wie ist denn das? Also, wenn du jetzt an eine normale Frau denkst du dann auch an so eine schlanke Figur?
Nee, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Deswegen weiß ich auch tatsächlich selbst nicht, warum das trotzdem so... Ja, doch, weil ich glaube... Weil mir schon auch irgendwie bewusst ist, dass das gesellschaftlich gesehen oft eine normale Frau ist. Aber nee, eigentlich, wenn ich von mir aus an eine normale Frau denke, dann habe ich einige Bilder im Kopf. Mhm. Erstmal ein bisschen so auch wie ich, mehr Po, mehr Hüfte, ne? Oder auch ein bisschen mehr Bäuchlein und auch mal Rollen an der Seite. Das kann verschieden aussehen. Nee, an sich kann eine normale Frau doch verschiedene Formen haben.
Liegt, glaube ich, auch daran, dass es medial oft anders dargestellt wird. Ne? Mhm. Also vor allem in der Werbung, aber auch so in Filmen und so. Das hatte mir Friedrich Schorb auch erzählt, dass es ganz oft in Filmen halt so die dickeren Frauen mit ein bisschen mehr Gewicht dann so dargestellt werden. Die haben dann so ein Glow-up, weißt du, die nehmen dann ab und werden dann ganz hübsch. Und davor waren sie aber so das hässliche Entlein. Mhm. Und das geht da dann halt total rein in so dieses Klischee von dick ist eben nicht normal, weil... Wann hast du zuletzt irgendwie eine dicke Person in der Hauptrolle gesehen?
Ohne, dass es irgendwie auch dann in genau diesem Kontext steht. So entweder sie ist unglücklich und wird dann dünn und dann ist sie glücklich. Oder sie ist so die Rebellin, die jetzt halt dick ist, aber dann durch was anderes irgendwie ausgezeichnet ist und zeigt, ja, ich bin dick, ich stehe, also überrissen halt. Ja, nee, das ist ein bisschen nervig, ja.
Total. Aber ein Beispiel ist mir dann doch gekommen und das fand ich dann auch irgendwie echt sehr schön. Du hast bestimmt die Serie Bridgerton gesehen?
Nein, habe ich nicht. Wollte ich mich jetzt im Herbst dran setzen.
Lohnt sich auf jeden Fall. Ja gut, dann kann ich dir erzählen. Also da gibt es eben auch eine der Hauptprotagonistin, die dick ist. Und da gab es letztens eine ganz große Diskussion, weil die Schauspielerin Nicola Coughlan, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, hat in Bridgerton eine Sexszene. Es gibt ja ganz viele Sexszenen in der Serie. Und sie hat dann eben auch eine Sexszene. Und sie ist eben eine dicke Frau und hat sich auch tatsächlich vor dem Dreh dafür eingesetzt, so eine Szene spielen zu dürfen, weil ihr Körper halt immer wieder kommentiert wurde. Und dann hat sie nämlich eine Sache gesagt, und zwar, es fühlt sich einfach wie das größte Fickt euch zu all den Gesprächen über meinen Körper an. Es war unglaublich ermutigend. Das fand ich richtig, richtig cool.
Das ist ja toll.
Dass es mittlerweile so ist, dass halt so Schauspielerinnen wie sie zum Beispiel sich dann dafür einsetzen, auch eine Sexszene drehen zu können, um auch eben zu zeigen, ja, auch ich habe einen normalen Körper. So. Klar. Und ne, diese Norm gibt's vielleicht auch gar nicht, sondern Körper sind groß, klein, alles Mögliche.
Ja.
Und fand ich echt richtig cool. Mhm. Und was man bei dem Thema aber, glaube ich, auch ein bisschen mitdenken kann, ist so, wie wir schon immer von so Schönheitsidealen geprägt sind. Wenn wir jetzt in die Barockzeit schauen, dass es da ganz andere Schönheitsideale gab. Also da wurden zum Beispiel dicke Frauen gemalt und das war dann so ein Zeichen von Wohlstand und Reichtum. Und dann Marilyn Monroe, die auch Kurven hatte und das war dann halt ultra sexy. Aber wenn man halt in die letzten 50 Jahre guckt, dann ging es eher wieder so Richtung dünn. Damals so Kate Moss, ich weiß gar nicht, gibt ja auch aktuell wieder so einen Trend.
Heroin chic,
genau. Ja. Also was ja eigentlich auch total dumm ist,
total.
Also dass man so Heroin-Dünnheit feiert.
Ja.
Gerade stecken wir halt wieder mitten in so einer dünnen Phase. Und deswegen ist eben ganz oft noch so in den Köpfen verankert, dünn gleich normal, also als wäre so dieser dünne Körper die Standardeinstellung. Und die Frage, was für einen Körper normal ist, das hat mir auch Friedrich Schorb erzählt, ist tatsächlich ganz individuell.
Es ist tatsächlich aus medizinischer Sicht so, dass gesagt wird, hohes Körpergewicht ist keine Frage der Disziplin, ist keine Frage der Einstellung. Das hat einen starken genetischen Anteil. Es spielt auch die Lebensumgebung, also die Umwelt, also der Menschen eine Rolle, sprich, wie verläuft ihr Tag, haben sie überhaupt Zeit, sich zu bewegen, gibt es in der Umgebung überhaupt Angebote, verfügen sie über die finanziellen Mittel, genauso was die Ernährung angeht. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es immer noch sehr stark so, dass davon ausgegangen wird, das ist eigentlich keine richtige Erkrankung, sondern die Leute lassen sich gehen, ja, die Leute sind undiszipliniert. Und die essen einfach zu viel und bewegen sich nicht und legen da keinen Wert drauf. Und das ist so das Problem bei dem Thema.
Ja, und an der Stelle kann man natürlich auch sagen, es gibt auch, genauso wie es eben magersüchtige Menschen gibt, die dann sehr dünn sind, gibt es auch Menschen, die eine Essstörung haben und dann eben sehr dick sind, weil sie mit übermäßigem Essen irgendwie ihre Gefühle regulieren und so. Dann sind das Krankheiten, aber nicht jeder Mensch ist von Natur aus einfach sehr dünn und alles darüber hinaus ist Faulheit, wie oft suggeriert wird.
Also Körperdiversität ist einfach Teil unserer menschlichen Existenz. Wir sehen unterschiedlich aus. Es gibt unterschiedliche Körperformen. Manche sind dick, manche sind dünn, manche sind groß, manche klein, mager, knochig, fett. So, das ist einfach realer Teil unserer menschlichen Existenz, dass wir unterschiedlich aussehen.
Wir als Menschen sind einfach divers, auch in unserer Körperform. Aber, und auch das fand ich total spannend, auch in der Medizin gab es da lange einen anderen Blick drauf.
Wenn man sich ältere Bücher anschaut, und so alt sind die gar nicht, also da kann man bis in die 80er, vielleicht sogar teilweise die frühen 90er, dann hat man durchaus auch in so Fachbüchern durchaus so Positionen drinstehen wie, ja, Diskriminierung ist vielleicht ein Problem, aber wir brauchen das, also ne, weil wir sozusagen sonst keine Motivation haben, die Patienten in die Praxen zu kriegen. Und da wird schon davon ausgegangen, dass es eben eine Frage der Disziplin ist. Das ist also etwas relativ Neues. Ja, und das ist natürlich in der öffentlichen Debatte noch nicht so angekommen.
Also da sind wir tatsächlich gerade noch in so einem Umlernprozess, dass das eben keine Frage der Disziplin ist, sondern ganz, ganz viel anderes dazugehört. Und trotzdem gibt's da diese Vorurteile. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, warum gibt's die? Total krass fand ich auch eine Umfrage, die mir jetzt kürzlich noch über den Weg gelaufen ist. Das ist eine Umfrage aus dem April 2024 von der Krankenkasse Pronova BKK zu Urlaub und Schönheitsidealen. Da wurden über 1600 Menschen aller Altersklassen befragt und bei den Menschen zwischen 18 und 29 war der Fokus auf dem Körper extrem. In der Umfrage haben 71% angegeben, dass sie aktiv an einer Strandfigur arbeiten. Da kann man sagen, okay, ne, wenn das eine Person so für sich entscheidet. Aber, und das fand ich richtig krass, 43% dieser Menschen haben angegeben, dass sich dicke Menschen nicht in Badebekleidung zeigen sollten.
Oh, also, das tut weh.
Ja, also dass man wirklich 43% sagen, dicke Menschen bitte nicht in Badebekleidung.
Wow.
Warum schauen so viele Menschen dann doch auf dicke Menschen herab?
Als Gesellschaft, also auch als Konkurrenzgesellschaft, die wir sind, ne, brauchen wir schon auch immer irgendwie so eine Gruppe, auf die wir herabgucken können. Das haben wir natürlich auch weiterhin mit den Gruppen, die das typischerweise betroffen hat. Also Stichwort Rassismus, Stichwort Homophobie, Stichwort Sexismus. Aber da haben wir tatsächlich ja mittlerweile in der öffentlichen Debatte ja eine stärkere Sensibilität für. Und das wird stärker sanktioniert, wenn man das zu ungeniert äußert, seine Vorurteile in diesem Bereich. Und wenn man das aber über den Faktor Gesundheit macht, und das ist ja dann bei dicken Menschen der Fall, dann wird es weniger sanktioniert. Dann kann man das eher so rahmen, als wenn man den Leuten ja eigentlich nur einen guten Tipp auf den Weg geben will, isst mal weniger, reiß dich mal zusammen. Aber im Grunde diskriminiert man natürlich genauso.
Absolut. Also auch das ist Diskriminierung.
Klar.
War für mich voll mindblowing irgendwie, weil klar, bei Rassismus und Homophobie und so, auf jeden Fall würde ich auch sagen, das ist einfach diskriminierend.
Ja.
Aber bei Fettfeindlichkeit, also klar, da hat man es auch schon mal gehört, aber das war trotzdem nochmal für mich so ein Moment, wo ich festgestellt habe, ja, es ist eigentlich genau so.
Ja, das stimmt. Es ist nicht einfach nur gemein und hilft auch gar nicht. Es ist wirklich, ja, Diskriminierung.
Und tatsächlich haben Rassismus und Fettfeindlichkeit auch mehr miteinander zu tun, als ich gedacht habe. Also bei der Recherche zum Thema bin ich ganz schnell eben bei den beiden Themen gelandet. Also da landet man schnell so beim Thema Eugenik, also Erbgesundheitslehre war im Nationalsozialismus ja zum Beispiel auch sehr groß. Also da sollte auf eine gesunde Menschheit hingearbeitet werden. Aber ja, das Konzept eben, wie gesagt, Nationalsozialismus, aber auch in verschiedenen anderen historischen Kontexten kam das vor und ist natürlich zutiefst rassistisch. Und es gibt auch ein ganz spannendes Buch, was ich dann auch mir sofort bestellt habe zum Thema Rassismus und Fettfeindlichkeit von Sabrina Strings, Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fatphobia. Also da geht es tatsächlich darum, dass Fettfeindlichkeit und Gewichtsdiskriminierung auch so einen rassistischen Ursprung haben. Und das hat für mich auch so in der Recherche nochmal echt viel verändert, zu sehen, wie rassistisch und auch historisch geprägt unser Streben nach so einem vermeintlich gesunden Körper ist. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zurück zu Melody. Sie ist ja heute immer noch aktiv auf Instagram. Sie hat da über 65.000 FollowerInnen und hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Body Politics, in dem sie ihre Geschichte teilt. Ihre Online-Community gibt ihr auf jeden Fall viel Kraft und andere Accounts haben sie am Anfang der Reise auch sehr unterstützt. Body Positivity ist da ja so ein ganz, ganz großes Stichwort. Kennst du bestimmt auch den Begriff.
Ja.
Was bedeutet das für dich, Body Positivity?
Für mich bedeutet das, mich selbst so anzunehmen, wie ich gerade bin und nett zu mir zu sein oder zumindest nicht gemein zu mir zu sein und auch dementsprechend andere so zu akzeptieren und anzunehmen, wie sie sind.
Ja, die Definition von Body Positivity, die ich jetzt halt an vielen Stellen gefunden habe, war, jedem und auch dem eigenen Körper mit Respekt und Liebe zu begegnen. Also es geht bei Body Positivity, sagt der Begriff ja auch schon, darum, positiv auf seinen Körper zu blicken, ob jetzt dick oder dünn. Die Bewegung wird auch kritisiert, aus verschiedenen Perspektiven, natürlich aus der Perspektive von einfach fettfeindlichen Menschen, aber teilweise auch aus so feministischer Perspektive, weil die halt sagen, da liegt der Fokus immer noch auf dem Körper. Mhm. Wir müssen uns von diesem Körper lösen. Und gleichzeitig gibt es dann wieder das Gegenargument, den Körper kann man nicht ausblenden und der wird immer mitgedacht. Und deswegen kann man den gar nicht ausklammern. Also ist auch ein ganz, ganz großes Feld, so Body Positivity. Dann, wie gesagt, eben immer wieder Trolle, die behaupten, das würde Übergewicht verherrlichen. Und wenn man sich dann aber mit Body Positivity auseinandersetzt, dann merkt man, dass da auch um ganz viel Akzeptanz geht und nicht um die Verherrlichung von irgendeiner Körperform. Was würdest du denn sagen, also wie ist da so auch dein Gefühl, wie hat sich so Body Positivity entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht?
Ich denke, allein schon die Tatsache, dass es der Begriff auch so zu uns nach Deutschland geschafft hat, ne, dass man es überhaupt hört, dass es überhaupt eine Bewegung ist, weil ich kannte das alles so früher nicht, halt immer nur in Magazinen, nur Kritik und so gesehen. Deswegen, ich glaube, dass es überhaupt mal auch im positiven Sinne auch gerade über den weiblichen Körper gesprochen wird und dass man es halt einfach auch mehr sieht, mehr liest und auch mehr Menschen motiviert hat, auch dann gerade online, sich da freier zu entfalten und zu zeigen.
Ja. Ja, Melody hat damals tatsächlich ganz, ganz viel Hoffnung in das Thema gesetzt, als sie so angefangen hat mit Instagram.
Als Body Positivity vor ein paar Jahren durch Instagram bekannt wurde, hatte ich wirklich das Gefühl, wow, es verändert sich was. Wir verändern die Gesellschaft, wir verändern die Medienlandschaft, wir verändern, welche Menschen am Ende in Magazinen abgedruckt werden. Ich habe gehofft, dass in Zukunft einfach alle Körperformen, Altersstufen, Hautfarben von Anfang an mitgedacht werden, wenn Kampagnen sich ausgedacht werden, wenn Models ausgesucht werden, wenn Modegeschichten fotografiert werden, dass es selbstverständlich sein wird, dass wir einfach alle Leute mitdenken, dass es normal ist, dass man in der Modegeschichte auch eine dicke Frau zeigt oder einen dicken Mann, dass das überhaupt keine Frage ist, dass es einfach selbstverständlich sein wird.
Ja, man hört es vielleicht schon so ein bisschen raus. Heute ist sie nicht mehr ganz so optimistisch. Also Melody hat mir erzählt, dass sie tatsächlich eher das Gefühl hat, dass es gerade wieder ein bisschen zurückgeht, also wieder Richtung sehr, sehr dünn und Body Positivity dann doch vielleicht so eine Art Trend war. Also vor einigen Jahren haben wir ja sehr, sehr viel drüber geredet und haben vorhin schon drüber gesprochen, jetzt gibt's immer wieder doch so den Trend Richtung Heroin Chic und so. Und ja, ich würde auch sagen, Body Positivity ist auf jeden Fall ja grundsätzlich eine super gute Bewegung. Und das hat auch Friedrich Schaub gesagt, aber er hatte tatsächlich auch Kritik an der Bewegung.
Body Positivity hat einen Haken, nämlich der, dass sie auch die Verantwortung wieder an dicke Menschen eigentlich delegiert. Jetzt zu sagen, akzeptier dich mal so in deinem Körper, wie du bist, geh mal raus und sei selbstbewusst, das finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist für viele eine Überforderung, auch verständlicherweise eine Überforderung, sozusagen gegen so einen starken gesellschaftlichen Widerstand, da jetzt zu sagen, ach, scheiß drauf, was die Hater schreiben. Ich stelle jetzt trotzdem hier meine Fotos irgendwie in Social Media und sag halt, ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Das ist schon eine ziemlich hohe Anforderung, ziemlich hohe Hürde und es nimmt auch ein bisschen die Verantwortung von der Gesellschaft weg. Also ich finde, es sollte nicht die Aufgabe der Diskriminierten sein, jetzt zu sagen, du musst mich so akzeptieren, wie ich bin. Klar, es ist ihre Aufgabe, das als eine politische Forderung zu äußern, aber nicht im Sinne von, ich bin so selbstbewusst, dass ich dazu stehen kann. Dann setzt man Leute noch mehr unter Druck. Ja? Und dann haben sie das Gefühl, ach, erst habe ich es nicht geschafft abzunehmen und jetzt schaffe ich es nicht, mich gut zu finden. Also jetzt habe ich zweimal versagt, da muss man aufpassen.
Fühle ich auch sehr, halt auch als schwarze Frau. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall. Man darf natürlich nicht die Verantwortung jetzt nur in die Hände der Betroffenen legen. Nee, das ist natürlich das Ziel,
ja,
dass man da auch dann gut aufgenommen wird, wenn man sagt, ey, ich habe ein bisschen mehr quasi auf den Rippen, so findet mich jetzt gut, so wie ich bin. Da möchte man natürlich dann auch akzeptiert werden. Ja,
nee. Ja. Das Internet kann ja doch auch ein sehr hässlicher Ort sein.
Leider, ja.
Und da hat mir Melody auch erzählt, dass es auch bei ihr so ist. Also obwohl sie so eine coole Community da sich aufgebaut hat, dass sie trotzdem immer wieder Menschen mit ganz viel Hass begegnet und da auch sowas erlebt wie so eine Art öffentliches Bodyshaming.
Ich habe das vor kurzem erlebt, als ich ein Reel geteilt habe. Das war ein Werbereel mit Darf. Das hatte dann relativ schnell über 3 Millionen Views. Und es ist in so einer Bubble gelandet, die anscheinend noch nie eine dickere Frau gesehen haben, die sich eincremt. Das war echt hart, was da drunter stand. Und teilweise auch wirklich mit Klarnamen übelste Sachen drunter geschrieben. Wie viel Tuben von der Creme ich brauche, weil, ne, haha, so ist so ein großer Körper. Oder ich würde ja gar nicht aus der Dusche kommen oder in die Dusche. Also wirklich ekelhafte Sachen. Und das hat mir das nochmal so gezeigt, dass Bodyshaming was ist, was für viele Leute so normalisiert ist.
Tut mir echt in der Seele weh, sowas.
Ja, dann gibt es eben trotzdem immer noch Menschen im Internet, die dann solche Sachen drunter schreiben. Also man begibt sich da, glaube ich, trotzdem in so einen Raum, in dem man leider als diskriminierte Person, egal auf welcher Ebene, teilweise auf die Fresse bekommt. Aber die Body Positivity Bewegung hat auch einiges verändert. Zum Beispiel beim Thema Mode. Das merke ich auch ein bisschen, würde ich sagen, bei den Modemarken, bei denen ich kaufe. Da wird dann jetzt schon geschaut, dass es etwas erweitert wird um größere Größen. Ist aber vor allem bei mir jetzt auch teilweise so nachhaltigere Modemarken oder sowas.
Also eher so bei vielleicht auch nicht den ganz, ganz großen, ja, Brands dann, ja, doch auf jeden Fall. Was mir aber auch aufgefallen ist, so in einigen Online-Shops, wenn man da im Online-Shoppen ist, dass man öfter, je nach Plattform natürlich, dann auch mal Models sieht, die...
Stimmt.
Das finde ich immer ganz toll. Dann kann ich mir auch besser vorstellen, wie es eventuell an mir aussieht.
Voll, das habe ich auch ganz oft. Also das finde ich auch wirklich praktisch, auch für so Klamotten bestellen. Weil sonst kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, was kommt da bei dir an.
Ja, total.
Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass sich manche Marken größere Größen jetzt sogar zur Strategie machen.
Es gab ja noch eine Weile immer wieder mal den Versuch von so bestimmten Modelabeln, also das bekannteste ist Abercrombie & Fitch, zu sagen, nee, wir wollen keine Dicken bei uns und wir machen das ganz bewusst. Also wir sagen das auch ganz offen, hier sollen nur fitte Leute irgendwie einkaufen, weil das macht unser Image kaputt und die sollen woanders einkaufen. Unsere Klamotten sind nur für coole, fitte Menschen. Und die sind fast pleite gegangen. Die haben ja ihre Strategie jetzt gewechselt. Die haben jetzt Größen in allen gängigen, was sozusagen all dem nachgefragt wird, Größen. Und sie haben sozusagen einen kompletten Strategiewechsel gemacht und die Läden boomen wieder.
Erinnerst du dich noch bei Abercrombie & Fitch? Da gab es doch früher, also in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, war das auf jeden Fall so, dann standen am Eingang immer so Männermodels.
Ja. Ja, und man hat schon von 10 Kilometer entfernt gerochen.
Geruch?
Oh Gott, ja.
Ich finde das so krass, dass die jetzt so einen Strategiewechsel gemacht haben und auf einmal größere Größen anbieten. Ist so skurril. Aber so kann man halt wieder Kohle machen.
Bei mir haben die es verkackt. Möchte trotzdem nicht mehr.
Ja, kann man nicht so schnell vergessen. Ne?
Nee, also. Das war schon extrem damals.
Ja, fand ich auch. Aber es passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Also das kann man, glaube ich, schon sehen. Aber Melody sieht es auf jeden Fall trotzdem kritisch. Und sie meint, es passiert nicht genug.
Ich habe jetzt eine 44-46, also ich bin eine Größe über der deutschen Durchschnittsgröße, die 42-44 ist. Ich bin 44-46 und finde schon nichts mehr. Also wenn ich in die Hamburger Innenstadt gehe, die ja wirklich nun genug Geschäfte hat, finde ich nichts in meiner Größe. Und es hat sich zwar in den letzten paar Jahren ein bisschen was getan jetzt. Also wenn ich online bestelle, in meinem Buch habe ich noch geschrieben, dass meine Lieblingsdesignerin aus Dänemark, da passte ich dann ja auf einmal nicht mehr rein. Die hat ihre Größen jetzt erweitert, aber auch nur um 2 Größen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt alle Körperformen da jetzt was finden, aber immerhin schon mal einen Schritt in die richtige Richtung.
Also eigentlich genau das, was wir auch gerade schon so festgestellt haben. Es passiert ein bisschen was, es könnte noch mehr passieren. Bei vielen Labels, also gerade so den Standard-Shops, wird es schnell luftig, wenn es um normale Größen geht, sage ich jetzt mal. Wir haben haben jetzt ja gerade schon über Fat-Shaming gesprochen, also auch über das Fat-Shaming, was Melody online erlebt hat. Und sie hat mir auch erzählt, dass es in letzter Zeit nicht mehr so an ihr abprallt. Also, dass sie sich lange so eingeredet hat, so, ach, das macht mir gar nichts aus. Und jetzt aber merkt ja irgendwie doch. Diskriminierung von dicken Menschen gibt es aber nicht nur im Netz. Hast du noch irgendwie eine Idee, wo noch?
Arbeitsplatz.
Ja, tatsächlich ist es so, dass dicke Menschen auch weniger eingestellt werden. Also gab es auch so Fälle, wo, hat mir Friedrich Schorb erzählt, einer Person gesagt wurde, ja, sie müssen, um hier Pressesprecherin zu sein, halt erstmal abnehmen. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken und mal so ein bisschen mit einem offeneren Blick durch die Welt geht, fällt einem das immer mehr auf. Also zum Beispiel Sitze im Flugzeug.
Oh, ja.
Na, wie eng die dann teilweise sind. Oder Stühle im Restaurant, auch sowas wie Blicke auf der Straße, also so subtile Sachen, sag ich mal. Was ich aber besonders krass fand, was Melody mir erzählt hat, ist, dass sie Diskriminierung beim Arzt erlebt hat.
Seit ich dick bin, ist mir das schon mehrmals beim Arzt passiert, dass ich einmal eine sehr starke Halsentzündung hatte und der HNO tippte dann was auf seinem Computer rum und sagte dann zu mir, weil ich gefragt habe, woher das kommt, naja, sie haben ja auch sehr starkes Übergewicht. Und ich werde das nie vergessen, weil ich dachte wirklich in dem Moment, es muss die versteckte Kamera sein. Gleich kommt irgendwie, geht eine Tür auf und es springt jemand raus und sagt so, verarscht.
Beim HNO wurde es einfach, was hat das damit zu tun?
Ja.
Auch eine Hausärztin hat Melody schon mal drauf angesprochen, dass sie eben sehr stark übergewichtig ist. Und jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig der Stoffwechsel ist für die Gesundheit. Aber irgendwie einfach aufs Gewicht zu verweisen, ohne da irgendwie andere Anhaltspunkte zu finden, ist extrem. Und für Melody natürlich besonders skurril, weil sie ja jahrelang super dünn war, aber halt auch sehr, sehr krank.
Für mich ist es sehr interessant, weil ich ja mein ganzes Leben krank war. Also eine Essstörung ist eine psychische Erkrankung und die Magersucht, die ich ja auch über mehrere Jahre hatte, ist die psychische Erkrankung mit den meisten Todesfällen. Da habe ich das nie erlebt beim Arzt, dass mal einer gesagt hat, oh, sie sind ja auch stark untergewichtig oder viel zu mager, sie müssen was tun. Nicht ein einziges Mal hat ein Hausarzt oder HNO oder irgendjemand was zu mir gesagt. Und das ist sehr interessant, das auf einmal auf der anderen Seite quasi zu sein. Und auf einmal kriegt man beim HNO dann gesagt, sie sind ja auch stark übergewichtig.
Tatsächlich ist der Arztbesuch für dicke Menschen auch grundsätzlich ein großes Problem. Also es passiert da auch immer wieder, dass dann zuerst aufs Gewicht verwiesen wird und nicht so oft Tests durchgeführt werden und dann auch eben Krankheiten übersehen werden. Und weil eben so oft Kommentare zum Gewicht kommen, haben dicke Menschen oft Angst vor dem Arztbesuch und den Kommentaren und verschleppen dann auch teilweise Krankheiten, also gehen gar nicht erst zum Arzt. Und auch die Diskriminierung aufgrund von Gewicht, also die Kommentare, auch das kann Einfluss auf die eigene Gesundheit haben.
Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass sich das auch körperlich auswirkt. Also Diskriminierung ist nichts anderes als negativer Stress und der wirkt sich negativ auf den Körper aus. Der führt auch zu Bluthochdruck, der führt auch zum erhöhten Cortisonspiegel und hat dann mit unmittelbar negative Auswirkungen auf den Körper, die sich dann auch in solchen Parametern widerspiegeln. Und diese Art der gesundheitlichen Belastung, die hat mit dem Gewicht selbst nichts zu tun, sondern nur vermittelt über die gesellschaftliche Diskriminierung. Und die ist ein ganz erheblicher Teil der medizinischen Probleme.
Krass, oder?
Richtig.
Dass es dann doch direkt körperliche Effekte hat, aber weil man diskriminiert wird. Also
traurig auch.
Ja, da gibt's auch wieder Studien zu, verschiedene, eine aus dem Jahr 2021, die eben zeigt, dass die Diskriminierung auch eine schlechtere Lebensqualität bringt. Aber eben nicht nur das. Diskriminierung führt zum Beispiel auch dazu, dass Menschen dann Fitnessstudios vermeiden und sich dadurch weniger bewegen und dadurch dann eben auch nicht abnehmen oder vielleicht sogar noch mehr zunehmen. Also es ist dann auch wieder so ein Kreislauf, den die Diskriminierung so mit sich bringt. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Folge. Trotz allem, was Melody so erlebt hat, habe ich mich ganz besonders gefreut, als sie mir erzählt hat, wie es ihr heute geht.
Ich fühle mich super heute. Ich fühle mich total super. Es ist eine riesengroße Freiheit. Ich mache mir gar keine Gedanken mehr darüber, wie ich aussehe. Ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber, ob irgendwas zu viel ist. Also auch wenn gerade in Bezug auf Essen. Ich mache heute Sachen, die hätte ich mir nicht erträumen können. Also ich hätte das gar nicht geglaubt, wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich heute in ein Café gehe und Kuchen esse oder dass ich heute Eiskunstlauf mache im Verein. Und ich habe das Gefühl, ich kann alles machen, ich kann alles schaffen. Ich bin meinem Körper dankbar, dass er immer noch da ist, obwohl ich so viele Jahre so scheiße zu ihm war. Nee, ich fühle mich gut.
Ich muss sagen, für mich war es so erkenntnisreich, diese Folge zu recherchieren. Also was da alles dahinter steckt. Mhm. wie ist es jetzt bei dir so im Nachhinein? Also was ist so hängen geblieben bei dir?
Also ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch weniger Lust darauf habe, mein BMI zu errechnen und werde da auch in Zukunft abraten erstmal davon, weil es halt einfach nichts aussagt. Aber bei mir, da ist einfach noch mal mehr Motivation jetzt entstanden, auch an so einen Punkt zu kommen, dass ich sagen kann, ich bin gut so, wie ich bin. So wie ich aussehe, das ist okay.
Ja.
Ich darf aber auch motiviert sein, natürlich abzunehmen. Fitter werden wir auch immer. Mhm. Aber es ist es einfach nicht wert, so fies zu sich selbst zu sein.
Sich zu sein, ja.
Wir wollen ja Teil der Lösung auch sein und werden.
Ja, also für mich, glaube ich, war jetzt auch im Nachhinein nochmal so total krass die Erkenntnis, wirklich wie diskriminierend das einfach ist und dass man es bei ganz vielen anderen Sachen auch nicht macht, Sachen zu kommentieren, aber beim Körper dann schon. Ich würde sagen, da ist auch bei mir auf jeden Fall die Achtsamkeit etwas gestiegen. Wie schauen wir auf dicke Menschen? Wie kommentieren wir Körper? Und wie du sagst, einfach liebevoller mit sich selbst zu sprechen. Das ist zumindest so versuchen. Ja, wie schaut es denn bei euch zu Hause aus? Was habt ihr aus dieser Folge mitgenommen? Was sind eure Gedanken oder vielleicht auch offene Fragen? Ihr könnt uns sehr gerne davon erzählen. Per Mail erreicht ihr uns unter tabularasa@sr.de oder ihr schreibt uns bei Instagram tabularasa_podcast_sr. Wir freuen uns auf jeden Fall über Post von euch. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte noch mehr zum Thema hören, dann schaut auch gerne mal bei unseren NDR-Kolleginnen vom Podcast Flexikon vorbei. Die haben auch eine ganz spannende Folge zum Thema gemacht, die Folge 76, Körpergefühl, wie viel Positivity braucht mein Body? Flexikon findet ihr in der ARD-Audiothek, genauso wie alle anderen Folgen Tabula Rasa. Und damit sagen wir jetzt an dieser Stelle tschüss.
Ciao.
Macht's gut.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa. Weg, weg,
weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.